Ich verkünde Gottes Wort. Der heutige Bibeltext steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 8. Ich lese die Verse 9 bis 25. Nun hatte schon vorher ein Mann namens Simon in der Stadt gelebt, der sich mit okkulten Dingen befasste. Er behauptete, ein großer Magier zu sein und hatte das Volk von Samarien in Begeisterung versetzt. Alle waren von ihm eingenommen, groß und klein. Dieser Mann ist die sogenannte große Kraft Gottes, sagten sie. Sie standen ganz in seinem Bann, weil er sie lange Zeit mit seinen okkulten Machenschaften beeindruckt hatte. Als sie dann aber dem Philippus Glauben schenkten, der ihnen die gute Nachricht von der Herrschaft Gottes brachte und über die Person und das Werk von Jesus, dem Messias, sprach, ließen sich Männer und Frauen taufen. Sogar Simon selbst kam zum Glauben. Er wurde getauft und schloss sich eng an Philippus an. Die großartigen Zeichen und Wunder versetzten ihn in höchstes Erstaunen. Als nun die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Leute in Samarien die Botschaft Gottes angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Nach ihrer Ankunft beteten beide für sie, dass Gott ihnen den Heiligen Geist geben möge, denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf, und jetzt empfingen sie den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sagte, »Gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt.« »Zur Hölle mit dir und deinem Geld«, fuhr Petrus ihn an. »Glaubst du wirklich, du kannst die Gabe Gottes kaufen? Nein, du hast keinen Anteil daran und kein Recht darauf, denn du bist nicht aufrichtig vor Gott. Ändere deine Einstellung, wende dich von deiner Bosheit ab und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er deine bösen Absichten. Ich sehe ja, dass deine Gedanken völlig vergiftet sind und du im Bösen verstrickt bist.« Da bat Simon die Apostel, »Betet ihr für mich zum Herrn? Betet bitte, dass nichts von dem eintrifft, was ihr gesagt habt.« Nachdem Petrus und Johannes den Herrn bezeugt und seine Botschaft bekannt gemacht hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Auf dem Weg durch Samarien verkünden sie das Evangelium noch in vielen Dörfern.
Guten Morgen, ich bete noch vor der Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, das lebendig ist, durch das du zu uns sprechen möchtest. Und ich bete jetzt, dass du uns hilfst, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Wir brauchen dich dafür. Und ich lade dich ein, dass du uns offene Ohren und besonders offene Herzen gibst. Amen. Ich muss euch gestehen, es gab schon viele Bibeltexte, zu denen ich im Vorfeld leichter Zugang gefunden habe als zu diesem Text. Aber der Heilige Geist, um den es in diesem Text geht, und die Zusage Gottes, dass er durch seine Verkündigung des Evangeliums Menschen verändern und harte Herzen weich machen möchte, die geben mir auch die Zuversicht, dass das für heute gilt. Und es gibt steilere und krassere und schönere Abholer am Anfang einer Predigt, lustigere, aber das ist der ehrlichste, den ich euch anbieten kann von mir. Vielleicht fragst du dich, warum dieser Bericht von einem Zauberer aus einer total anderen Zeit, in einer total anderen Kultur, vor 2000 Jahren, in einer total anderen Kultur, warum sollte der für uns, für dich heute noch irgendeine Relevanz haben? Wir befinden uns mitten in unserer Predigtserie über die Kirche als Bewegung und die Dynamik, die diese Bewegung Kirche im ersten Jahrhundert gehabt hat, lange bevor der Fokus sich verschoben hatte in Richtung Gebäude oder in Richtung Hierarchien oder in Richtung starre Strukturen. Und letzte Woche hat Christian uns Einblick gegeben, wie früh in der Zeit dieser neuen Bewegung Kirche die Regierung und die geistlichen Leiter angefangen haben, das zu unterdrücken und zu verfolgen und zu zerstören, wie aber durch diese Verfolgung genau der gegenteilige Effekt eingetreten ist. Die Kirche hat sich nämlich ausgebreitet und ist aufgeblüht. Wie ist das passiert? Indem ganz normale Nachfolger von Jesus, keine Theologen, keine ausgebildeten Fachkräfte, sondern gewöhnliche Menschen, ehrenamtliche Mitarbeiter, durch den Heiligen Geist befähigt und motiviert, angefangen haben, auf ihrer Flucht, sie sind vertrieben worden, auf ihrer Flucht von Gott zu reden und in Gottes Namen zu handeln. Menschen, die kurz vorher wahrscheinlich noch gesagt haben, Dinge wie, ja, was habe ich schon zu geben? Was kann ich schon? Ich bin doch noch ganz neu dabei. Ich habe keine Ausbildung. Ich kann nicht gut argumentieren. Vielleicht kennst du diese Argumente und diese Gedanken. Und dann bekommen wir einen Einblick heute in eine Situation in einer der Städte, in die wahrscheinlich einige von ihnen geflohen sind. Und wir bekommen Einblick in das Leben dieses Philippus, von dem wir letzte Woche auch schon gehört haben. Und der trifft in dieser Stadt auf Simon, den Magier. Was hat ein Zauberer von vor 2000 Jahren aus einer anderen Kultur mit uns heute kurz vor der Adventszeit in Potsdam zu tun? Was hat er zu tun mit Christen, die von sich sagen, dass sie Jesus kennen, dass sie ihm vertrauen, dass sie ihm lieben, dass sie ihm folgen wollen? Was hat er zu tun mit Christen, die zwar glauben, aber zweifeln? Was hat er zu tun mit Christen, die zwar glauben, aber nichts fühlen? Was hat er zu tun mit Christen, die zwar fühlen, aber nicht argumentieren können? Was hat er zu tun mit Christen, die zwar argumentieren können, aber dabei lieblos vorgehen und unsensibel? Was hat er zu tun mit Christen, die sich auf Randthemen fokussieren? Was hat er zu tun mit Suchenden? Also Menschen, die die Offenheit mitbringen, sich die Frage zu stellen, könnte der christliche Glaube die Antwort auf meine Fragen sein? Was hat dieser Zauberer zu tun mit Zweiflern und Skeptikern, die diese Frage anders formulieren und eher sagen, na, da bin ich ja mal gespannt, was der jetzt anzubieten hat, ob mich das überzeugt. Was hat der Zauberer zu tun mit Leuten, denen Toleranz extrem wichtig ist und die sagen, ist es nicht das Wichtigste, dass jeder für sich das findet, was für ihn oder für sie gut ist? Dieser Text gliedert sich fast von alleine, ich hoffe, euch erschließt sich das auch gleich, fast von alleine in drei Teile und deswegen möchte ich über drei Punkte mit euch nachdenken. Erstens die Sehnsucht der Seele, zweitens die Fülle des Geistes und drittens die Überraschung der Rettung. Die Sehnsucht der Seele, die Fülle des Geistes und die Überraschung der Rettung. Die Sehnsucht der Seele. Lasst uns mal in die ersten Verse schauen, besonders Simon, diesen Magier, anschauen. Irgendwie finde ich das eine faszinierende Persönlichkeit. Was macht ihn aus? Wonach scheint er mit all seiner Energie zu streben? Was treibt ihn an? Was ist seine Motivation? Und der Text gibt einige Hinweise dazu. Es heißt, er war ein großer Magier. Es heißt weiter, große und kleine waren von ihm eingenommen. Er hat begeistert und fasziniert. Und es heißt dann weiter, er wird die große Kraft Gottes genannt. Simon hat mit seinen okkulten Praktiken Menschen beeindruckt und in seinen Bann gezogen. Und dann heißt es in Vers 13, Simon war beeindruckt und in Bann gezogen von den großartigen Zeichen und Wundern von Philippus. Er hat beeindruckt und er war beeindruckt. Simon scheint einer gewesen zu sein, der sich nicht mit halben Sachen zufrieden gegeben hat. Er scheint einer gewesen zu sein, der gesagt hat, ich will oberste Liga spielen. Es klingt, als sei er getrieben davon, begeistern zu wollen, getrieben davon, beeindrucken und bewundert werden zu wollen. Er wollte die volle Aufmerksamkeit. Und ich frage mich, ob wir das nicht alle mehr oder weniger ausgeprägt mit ihm gemeinsam haben. Wir alle haben unsere Antreiber. Häufig ist es unsere Leistung, das ist mein Antreiber. Oder einer meiner Antreiber. Häufig ist es die Leistung, die unsere Identität ausmacht. Das kann sein, die Leistung an der Arbeit. Es kann sein, die Leistung beim Studium. Es kann sein, die Leistung im Bett. Es kann sein, die Anzahl der Likes. Es kann sein, die Anzahl der Aufträge, die du an Land ziehst für deine Firma. Simons Seele ist auf der Suche nach Aussagen wie: Du bist wichtig. Wir haben dich lieb. Du bist gut. Und er scheint gut gewesen zu sein. Vers 10 klingt für mich so ein bisschen wie seine Visitenkarte. Simon, der Magier, die große Kraft Gottes. Auch auf deiner nächsten Fete. Aber obwohl er gut war, wirkt er trotzdem nicht zufrieden. In seiner, und ich behaupte, in jeder Seele existiert seit der Trennung von Gott, was die Bibel Sünde nennt, existiert eine Sehnsucht, die gestillt werden möchte, und wir versuchen mit allen Mitteln, diese Sehnsucht zu stillen. Und eine dieser Sehnsüchte heißt eben: Sag mir, dass ich wichtig bin. Und mindestens diese Wahrheit hat uns dieser Text heute schon mal zu sagen. Und jetzt ist die Frage: Was tun wir dafür? Was machen wir damit? Was opferst du dafür, diese Sehnsucht zu stillen? Deine Gesundheit? Deine Zeit? Deine Familie? Beziehungen? Und dann taucht plötzlich im Leben von Simon dieser Philippus auf. Er, das gewöhnliche, ehrenamtlich tätige Gemeindemitglied, auf der Flucht in einer fremden Stadt, in einem fremden Land, das seit 1000 Jahren verfeindet ist mit Israel. Und dieser Philippus hat dort in dieser Situation, und wir lesen so leicht darüber, er ist geflohen und war dann in dieser Stadt und verkündete das Evangelium. Da ist jemand auf der Flucht, kommt neu in eine Stadt, in einem Land, das seit 1000 Jahren verfeindet ist, und verkündet dort das Evangelium. Das sind Dimensionen, die können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und manches davon können wir uns vorstellen, wenn neue Leute kommen und fangen sofort an, irgendwie von sich und von ihrer Herkunft zu reden. Es ist eine sehr aktuelle politische Situation auch in diesem Text. Und dann tritt ein ganz interessanter Effekt ein. Menschen, die von Simons Zauberei bisher begeistert und in den Bann gezogen waren, die wenden sich plötzlich diesem Philippus zu und seinen Wundern. Und ich habe mir die Frage gestellt: Was sieht Simon? Er sieht einen Konkurrenten, der noch besser ist als er. Der kriegt noch mehr hin. Das ist vielleicht noch spektakulärer. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Wovon ist er beeindruckt? Ist er beeindruckt von der Verkündigung, vom Evangelium? Und ich würde sagen, nein, er ist beeindruckt in erster Linie von den Zeichen und den Wundern, die im Namen Gottes passieren. Und das will er auch können. Und deswegen ist er bereit, etwas dafür zu opfern, wieder etwas dafür zu opfern, um der Größte zu sein. Er würde sogar dafür bezahlen. Das nennt man heute Kollekte. Ich gebe etwas, damit Gott mir was gibt. Und obwohl er anfängt zu glauben und obwohl er sich sogar taufen lässt, bleibt sein Innerstes dabei unverändert. Obwohl er anders handelt, bleibt sein Betriebssystem immer noch sein altes. Seine tiefste Identität wurde nicht durch das Evangelium verändert. Seine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach Wichtigkeit ist immer noch da, weil sie nicht von der Botschaft des Evangeliums wirklich erreicht und durchdrungen worden ist, sondern weil er vom Sichtbaren, von den Wundern beeindruckt war. Und dann heißt es hier, er folgt Philippus. Und die Frage ist, folgt er auch Jesus? Um durch ihn, Und ich glaube, er folgt ihnen, Philippus und Jesus, um durch ihn oder durch sie das zu bekommen, was sein Egoismus will, nämlich wieder Aufmerksamkeit und Anerkennung. Jesus wird in diesem Moment nicht sein Retter, sondern sein Diener für seine eigenen Wünsche nach Anerkennung. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was gibt es daraus für uns? Gibt es daraus was für uns zu lernen? Steckt da was drin für uns? Und ich bin auf Folgendes gestoßen. Es ist möglich, auf eine Art zu glauben, die richtigen Dinge zu tun, zu beten, zum Gottesdienst zu gehen, die Bibel aufzuschlagen, ohne dabei wirklich von Jesus verändert worden zu sein. Es ist möglich, geistlich interessiert zu sein, offen auf dem Weg, ohne wirklich von Jesus komplett verändert worden zu sein. Und nicht selten fangen Menschen an zu glauben, damit sie von Jesus das bekommen, was sie sich schon immer gewünscht haben. Aber das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht, und das ist auch nicht der Glaube, den Philippus hier eigentlich verkündigen wollte. Und so ist Simon plötzlich, oder kann es passieren, dass Simon plötzlich zu einem Platzhalter für uns wird, für unsere Sehnsucht unserer Seele. Und die Frage ist, hast du Jesus kennengelernt als jemanden, der Zugriff auf alles möchte und dem du Zugriff auf alles in deinem Leben gestattest? Vertraust du ihm, egal was passiert, oder willst du ihn haben als den, der dir zu einem gelingenden, zu einem gesunden, zu einem gesegneten Leben verhilft? Hast du den Glauben als verändernde Kraft kennen und schätzen gelernt? Und wir Christen müssen uns fragen und fragen lassen, die von uns, die sich als Christen bezeichnen, ob unser Leben fundamental anders aussieht als das Leben von Menschen, die von sich sagen, dass sie mit Gott nichts zu tun haben. Ist unsere Sicht auf Besitz, auf Arbeit, auf Zeit, auf Beziehungen, auf Familie, auf Träume, auf Wünsche fundamental anders, durchdrungen vom Evangelium oder nicht? Darf Jesus uns wirklich komplett verändern? Diese Frage stellt uns dieser Simon. Und häufig nicht, häufig darf er das nicht. Und deswegen hat Gott diesen Text über diesen Simon 2000 Jahre lang erhalten, damit wir uns heute Gedanken darüber machen. Und ich komme, bevor ich darauf nochmal zurückkomme, zum zweiten Punkt, und der ist wirklich kompliziert. An den Versen 14 bis 17 in diesem Kapitel sind schon viele Diskussionen geführt worden, und an diesen Versen sind auch schon viele Spaltungen vor sich gegangen und Kirchen zerbrochen. Es geht um die Frage nach der Fülle des Geistes. Das ist der zweite Punkt. In diesen Versen ist vom Heiligen Geist die Rede, ohne den die Neuausrichtung unseres Herzens, ohne den die Veränderung des Betriebssystems unserer Herzen gar nicht möglich ist. Und folgende Situation finden wir hier vor in dieser Stadt. Da ist eine Gruppe von Samaritanern, die ist zum Glauben gekommen, durch die Verkündigung und durch das, was Philippus getan hat. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser tausendjährigen Feindschaft kommen Leute dort zum Glauben. Aber es heißt dann, obwohl sie die Botschaft angenommen haben, also glauben, haben sie noch nicht den Heiligen Geist erhalten. Und das spricht sich scheinbar rum bis Jerusalem, weil das eine besondere Situation ist. Und das ist solch ein kritischer Moment, dass zwei der Apostel, die führenden Jünger, Petrus und Johannes, von Jerusalem nach Samarien reisen, um sich ein Bild von der Situation dort zu machen. Und dann legen die beiden den betreffenden Menschen die Hände auf, beten für sie und erst dann erhalten sie den Heiligen Geist. Was ist hier los? Vielleicht ist das, was hier jetzt gerade als so wichtig herausgestellt wird, für dich eine völlig nebensächliche Frage. Vielleicht ist das für dich auch gar keine Frage. Ich werde sie jetzt an dieser Stelle trotzdem beantworten, Du kannst also 10 Minuten gedanklich aussteigen und dann zu Punkt 3 wieder zurückkommen. Dieser Text gibt es her und deswegen ist es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und ich weiß, dass für einige von uns, für viele von uns, dieses Thema ein extrem wichtiges Thema ist und deswegen wollen wir versuchen, darauf biblische Antworten zu finden. Die Frage, die hier aufploppt in diesem Text, ist: Sind die sogenannte Bekehrung, der Moment, in dem jemand zum Glauben kommt, an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, also der Startpunkt des Glaubens und das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, zwei verschiedene Dinge oder nicht? Passiert das zu unterschiedlichen Zeitpunkten? So wirkt das nämlich hier im Text. Und falls es im Text verschiedene Zeitpunkte sind, kann man dann daraus Schlüsse ziehen? Sprich, ist das dann immer so, beziehungsweise muss das so sein? Braucht es ein zweites Erlebnis, die Taufe, die sogenannte Taufe mit dem Heiligen Geist unter Handauflegung und Gebet? Und ich möchte diese Frage, um uns der zu nähern, etwas verändern und möchte gerne die Frage so stellen: Warum wird dieses Ereignis an dieser Stelle, in diesem Moment hier in der Apostelgeschichte erwähnt? Möchte Lukas, der das geschrieben hat, den gewöhnlichen Weg beschreiben? So muss es immer sein. Oder beschreibt er hier einen außergewöhnlichen Weg, die Ausnahme, das Unerwartete? Und um das beantworten zu können, müssen wir uns anschauen, was das Neue Testament an anderen Stellen dazu sagt, weil normative biblische Aussagen widersprechen sich nicht in Gottes Wort. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur hier zu gucken, sondern auch den größeren Kontext anzugucken. Also die nächsten 5 Minuten ein kurzes Bibelstudium. Was sagt Jesus dazu? Mit dem fangen wir an. In Johannes 3 wird berichtet, Jesus trifft sich mit jemandem, der heißt Nikodemus, und erklärt ihm, was es bedeutet, neu geboren zu werden, zum Glauben zu kommen. Und Jesus beschreibt dann eine Situation, in der er diesen berühmten Satz sagt: Der Geist weht, wo er will. Und er erwähnt die Wassertaufe, die Taufe unmittelbar nach dem zum Glauben kommen, und die Geistestaufe in einem Satz. Ich lese es kurz vor. Ja, ich versichere dir, erwiderte Jesus, und bestätige es noch einmal: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Jesus nennt Wassertaufe und Geistestaufe in einem Atemzug, in einer Aufzählung, in einem Satz. Wir gehen weiter. Was sagt der Apostel Johannes, der hier in diesem Moment in Samarien ja mit dabei war? Er schreibt in einem seiner Briefe, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, darüber, was nötig ist, damit wir glauben können. Und er schreibt dort: Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Das heißt, die Gabe des Heiligen Geistes befähigt uns Heiden dazu, Christen zu werden. Unmittelbar, ganz am Anfang, wirkt der Heilige Geist. Was sagt Petrus dazu, der auch hier in diesem Moment mit dabei war und mitgebetet hat? In seinem Brief schreibt er, wie er den Anfang des Glaubens, wie der Anfang des Glaubens abhängig ist vom Heiligen Geist. Und er schreibt dort: Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Also auch da wieder. Das Wirken des Geistes trägt dazu bei, zum Glauben zu kommen. Ganz am Anfang, unmittelbar beim zum Glauben kommen. Und dann noch Paulus, nur noch eine Stelle in seinem Brief an die Galater. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Schon ganz am Anfang. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Er ist der, der uns Glauben schenkt, der uns hilft, zum Glauben zu kommen. Es gibt noch viel mehr Stellen im Römerbrief, im Epheserbrief, die dafür sprechen, dass der Beginn des Glaubens und der Empfang des Heiligen Geistes in seiner ganzen Fülle ein und dasselbe Ereignis sind, was sich dann im Laufe des Lebens als Christ in unterschiedlicher Art bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich zeigt und in unterschiedlichen Lebensphasen mal mehr und mal weniger präsent ist. So, jetzt ist die Frage, was bedeutet das dann hier im Text, wo wir doch sehen, in den Versen 15 und 16, eindeutig, dass der Heilige Geist erst kam, nachdem die Apostel gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten. Muss das dann nicht immer so sein? Es gibt 4 Stellen in der Apostelgeschichte, wo von dieser Art der Geistestaufe, der Erfahrung mit dem Heiligen Geist die Rede ist. Einmal in Apostelgeschichte 2, das Pfingstereignis, was wir uns am Anfang dieser Predigtserie angeschaut haben. Als Gott den Heiligen Geist zum ersten Mal überhaupt an die Menschheit verschenkt hat. Als Stellvertreter, nachdem Jesus weg war. Das zweite Ereignis wird beschrieben hier in Apostelgeschichte 8, als das Evangelium zum ersten Mal soziale und geografische und religiöse und rassische Grenzen überschritten hat. Das dritte Ereignis wird in Apostelgeschichte 10 beschrieben, am Übergang des Evangeliums zum ersten Mal in die heidnische Welt. Und hier erfüllt sich, was in Apostelgeschichte 1, Vers 8 versprochen wurde. Das Evangelium breitet sich aus von Jerusalem über Judäa und Samarien bis an die Enden der Erde. Und jedes Mal, wenn es zum ersten Mal eine neue Grenze überschreitet, wird von einem kleinen Pfingsten, einem besonderen Erlebnis mit dem Heiligen Geist berichtet, sichtbar und spürbar für alle. Immer dann, wenn das Evangelium eine neue Gruppe von Menschen erreicht, auf die man ansonsten herabgeschaut hätte. Jedes Mal, wenn Gott zum ersten Mal sagt, eigentlich denkt ihr, sie gehören nicht dazu. Aber durch das Evangelium gehören sie dazu. Die Samaritaner gehören dazu. Die Heiden gehören dazu. Und durch Jesus und durch den Glauben, den der Heilige Geist bewirkt, werden sie Teil von Gottes Volk, der Kirche. Es geht hier um ein symbolisches, ein übernatürliches Eingreifen Gottes, das zu einer übernatürlichen Einheit und einer übernatürlichen Gemeinschaft führt. Durch Gottes Liebe und durch seine Gnade verschwinden die Grenzen zwischen Menschen. Das vierte Ereignis in Apostelgeschichte 19 möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Das ist noch ein Ticken spezieller und noch ein bisschen komplizierter, würde jetzt hier zu weit führen. Und Simon versteht das alles nicht, wie vielleicht viele von uns. Er ist begeistert von sich, er ist begeistert von den Zeichen und Wundern, die Philippus tut, aber er versteht den eigentlichen Punkt überhaupt nicht, dass diese Zeichen und Wunder der Liebe Gottes sind, um Grenzen aufzulösen. Nochmal die Frage, was bedeutet das oder was kann das für uns bedeuten? Grenzen zwischen Menschen sind nicht das, was Gott möchte. Grenzen zwischen Menschen ist nicht das, was Gott möchte. Der Heilige Geist will uns in eine Beziehung zu Jesus führen, die Grenzen zwischen Menschen aufhebt. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Der will uns in eine Beziehung zu Gott und Jesus führen, damit sich die Grenzen zwischen Menschen uns nicht mehr trennen und sich diese Grenzen auflösen. Das heißt, egal wie du dich heute fühlst, wenn du Christ bist, wenn du Jesus vertraust und ihm folgst, dann hast du die Fülle des Heiligen Geistes und hast seine vollkommene Macht und Kraft in dir. Und die Frage ist, was machen wir daraus? Was machst du damit? Was passiert? Wo zeigt sich das? Und ihr seht, dass ich eigentlich viel charismatischer bin, als die meisten es mir zutrauen. Und gleichzeitig versuche ich, biblisch fundiert zu argumentieren, wahrscheinlich etwas mehr als die reine Gefühls- und Erfahrungstheologie das macht. Und versuche, das zusammenzubringen. Auch uns Christen kann es passieren, dass wir uns mehr auf die Zeichen und Wunder konzentrieren, als auf den, der sie schenkt. Auch uns Christen kann es passieren, dass wir uns mehr auf die Zeichen und Wunder konzentrieren, als auf den, der sie uns schenkt. Durch den Heiligen Geist sind wir Teil dieser weltweiten Bewegung des Evangeliums hier in Potsdam. In unseren Familien, in unseren Häusern, in unseren Kiezen, in unseren Firmen, in unseren Seminaren, in unseren Kursen, in unseren Beziehungen, um übernatürliche Liebe zu zeigen und dadurch bestehende Grenzen aufzuheben. Was für ein Gewinn ist dieses Evangelium für unsere Stadt? Was für ein Gewinn ist das für unsere Stadt, für unsere Familien? Was für ein Gewinn ist das für die Ewigkeit? Ich komme noch zum dritten und letzten Punkt. Die Überraschung der Rettung in unserem Text ab Vers 18. Simon bittet die Apostel darum, auch über den Heiligen Geist verfügen zu dürfen. Wofür? Für sich. Und Petrus und Johannes, und ich glaube, deswegen sind sie gekommen, ich weiß nicht, ob Philippus das so hätte machen können, sagen ihm auf den Kopf zu, was sie in ihm sehen. Hinter der Fassade von Glauben und Faszination verbirgt sich eine zutiefst verunsicherte und egoistische Persönlichkeit. Und ich zitiere aus Vers 23, du bist in den Gedanken völlig vergiftet und im Bösen verstrickt. Hinter der Sehnsucht nach Anerkennung verbirgt sich die Angst davor, gewöhnlich zu sein oder vergessen zu werden. Und ich zitiere David Foster Wallace, einen amerikanischen Schriftsteller, einen der bedeutendsten modernen Schriftsteller, der sich vor einigen Jahren im Alter von 46 Jahren das Leben genommen hat in einer schweren Depression. Und er hat es kurz vorher folgendermaßen beschrieben. Im Alltagstrott eines, ihr habt das übrigens bei den Zitaten auf Seite 1, im Alltagstrott eines erwachsenen Lebens gibt es so gut wie keinen Atheismus. Es gibt es nicht, dass man nicht anbetet. Jeder betet an. Die einzige Wahl, die wir dabei haben, ist, was wir anbeten. Wenn du Geld oder materiellen Besitz anbetest und du daraus den Sinn des Lebens ziehst, dann wirst du nie genug kriegen. Wenn du deinen Körper anbetest, deine Schönheit, deine sexuelle Anziehungskraft, wirst du dich immer hässlich finden. Wenn die Zeit und das Alter dann ihre Spuren hinterlassen, wirst du lieber 1000 Tote sterben, als dass sie dich verraten. Wenn du Macht anbetest, wirst du dich schwach und ängstlich fühlen. Du wirst immer mehr Macht über andere brauchen, damit du deine eigene Angst betäuben kannst. Wenn du deinen Verstand anbetest und dich immer danach sehnst, intelligent dazustehen, wirst du dich dumm und als ein Betrüger fühlen. Immer wirst du das Gefühl haben, jeden Moment ertappt werden zu können. Das Hinterlistigste an diesen Formen der Anbetung ist, dass sie sich im Unterbewusstsein abspielen. Es sind unsere Standard- bzw. Werkseinstellungen. Sie sind die Art der Anbetung, in die du nach und nach hineinrutschst, Tag für Tag. Allmählich wirst du mehr und mehr wählerisch mit dem, was du siehst und wie du Wert misst, ohne dass es dir völlig bewusst ist, was du dabei tust. Und jetzt kommt eine ganz entscheidende Aussage. Eine tief geistliche Aussage von einem amerikanischen Schriftsteller, der meines Wissens nicht Christ war, in einer tiefen Depression. Der Grund, warum man eine Art Gott oder ein spirituelles Wesen zum Anbeten wählt, ist, dass alles andere was man anbeten könnte, dich am lebendigen Leibe verzehren würde. Zutiefst geistliche Einsichten. Der eigentliche Grund für unsere Unsicherheit ist ein geistlicher Grund. Die Frage, habe ich genug gemacht? Bin ich genug? Gut genug? Stark genug? Erfolgreich genug? Schön genug? Beliebt genug? Und selbst wenn wir es sind, werden wir es niemals wirklich sein. So lange, bis wir Ruhe und Frieden bei Gott gefunden haben und ihn anbeten. Simon, der sogar die große Kraft Gottes genannt wurde, es war nicht genug, um seine eigene Seele zufriedenzustellen. Simon zeigt uns, dass wir aus eigener Kraft niemals unserer Seele so viel geben können, dass sie komplett und dauerhaft damit zufrieden ist. Was ist daran die Überraschung? Simon und wir selbst verhalten uns oft wie ein einjähriges Kind. Ich war letzte Woche in Rostock und habe versucht, Naomi etwas zu zeigen am Fenster. Und er zeigt mir einem 8 Monate alten oder 1 Jahre alten Kind, schau mal da vorne, der Vogel. Wo wird dieses Kind hinschauen? Auf den Finger. Nein, da, schau mal da. Und es wird auf den Finger gucken. Und das ist genau das, was Simon hier macht. Wo schaut er hin? Auf die Wunder und auf die Zeichen, auf den Finger, aber nicht auf das Kreuz und nicht auf Jesus. Während Simon auf sich schaut und auf die Zeichen und Wunder und von sich redet und für sich handelt, sehen wir, dass die Zufriedenheit und die Freude von Philippus daher kommt, dass er auf Jesus und sein Werk und seine Person schaut. Er, Philippus, redet von ihm und er handelt in seinem Namen, weg von sich selbst, zu Jesus hin. Und ich habe mir überlegt, was hat dieses Leben von Philippus zu seinem Leben gemacht? Philippus kannte die wirkliche große Kraft Gottes, nämlich Jesus. Sein Fokus, Philippus' Fokus war nicht die Zeichen und Wunder, obwohl Jesus die getan hat. Philippus wurde auch nicht vom Charisma und der Ausstrahlung von Jesus verändert, obwohl der die mit Sicherheit hatte. Er wurde verändert, weil er die absolute Kraft Gottes am Kreuz hat sterben sehen. Allein, blutig, verlassen, schwach, alles das, was wir nicht sein wollen. Und als er das sieht, hat er gesehen, wie Gottes Kraft wirklich aussieht. Er hat alle seine Größe und alle seine Macht benutzt, um sein Leben für uns hinzugeben. Damit wir, die wir vor ihm weglaufen und deswegen versuchen müssen, unsere Sehnsüchte und die Sehnsüchte unserer Seele überall an anderen Stellen zu stillen, damit wir bei ihm zur Ruhe kommen können. Unsere Schwachheit, unsere Sehnsucht, unsere Einsamkeit. Und wenn das Kreuz die große Macht Gottes ist, wisst ihr, was das für Philippus bedeutet hat und was das für uns bedeuten kann? Wenn es wahr ist, dass Gott all seine Macht dazu benutzt hat, um für uns zu sterben, um uns zu retten, dann können wir aufhören, ständig nach uns zu schauen. Dann können wir aufhören, ständig nach Anerkennung von anderen zu lechzen. Dann können wir aufhören, damit ständig bewundert werden zu wollen. Dann ist unser Wert festgelegt. Unabhängig von dem, was wir tun, oder was wir nicht schaffen. Wir haben die volle Aufmerksamkeit und Zuwendung des Retters dieser Welt. Was bitte soll noch passieren? Und das kann uns nicht genommen werden und dafür verbirgt sich der Heilige Geist in uns. Und das macht einen enormen Unterschied. Und ich frage dich, kennst du diese Liebe? Hast du das Lächeln Gottes, des Vaters, persönlich erfahren? Erlebst du in deiner persönlichen Situation diesen Frieden, diese Freude, die Gelassenheit, die dadurch möglich wird? Du und ich, wir können nachher hier rausgehen. Nicht mehr in unserer eigenen Kraft und Stärke, sondern in der Kraft Gottes. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, der bereit und fähig ist, uns und durch uns unsere Stadt zu verändern. Grenzen zu überwinden und Liebe zu zeigen. Das macht so einen enormen Unterschied. Und diese konkrete Überraschung der Rettung, die haben wir durch die Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir Gott vertrauen und an das Werk und die Person von Jesus glauben. Schaut auf das Kreuz. Schaut nicht auf den Finger, schaut nicht auf die Hinweise, schaut nicht nur auf die Wunder und Zeichen, sondern schaut auf das Kreuz. Unsere Stadt ist voll mit Menschen, die genau das suchen. Vielleicht bist du es. Es vielleicht noch nicht mal wissen. Und die Stadt ist voll von Gottes Möglichkeiten, das durch diese Botschaft zu ändern, zu verbreiten. Was für eine Bewegung ist hier möglich? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.